Märchenkanal.
Das Wunder im Rosengarten. Die wunderschöne Tochter des Königs von Kaschmir, Prinzessin Farrukhnaz, spaziert an einem herrlichen sonnigen Vormittag im Rosengarten des Palastes, der ringsum durch eine hohe Steinmauer von der Welt abgeschlossen war. Plötzlich kam ein leichter Wind auf, der den Schleier von ihrem Gesicht lüftete. Prinzessin Farrukhnaz schloss für einen Augenblick die Augen. Als sie wieder aufblickte, waren der Palast und der Rosengarten spurlos verschwunden. Sie aber stand ganz allein in der Mitte einer weiten, blumigen Wiese. »Wo bin ich?«, fragte sie ganz benommen. Doch wer hätte ihr Antwort geben können auf dieser weiten Wiese, auf der keine Menschenseele zu sehen war? Doch plötzlich erklang eine wohlklingende Männerstimme hinter ihrem Rücken. »Wer bist du, wunderschönes Mädchen, und wie kamst du hierher?« Farrukhnaz wandte sich um und erblickte einen stattlichen Jüngling in herrlichen Gewändern. Er hatte einen Strauß frischer Feldblumen in der Hand und in der Spange seines Turbans steckte eine Resede. Er verneigte sich wohlerzogen vor Farrukhnaz und überreichte ihr den Feldblumenstrauß. Während sie das Sträußchen an ihrer Brust befestigte, fragte sie, anstatt seine Frage zu beantworten, »Und wer bist du, schöner Jüngling?« Bevor er jedoch die Lippen geöffnet hatte, kam ein leichter, lauer Windhauch. Farrukhnaz schloss für einen Augenblick die Augen, und als sie sie wieder öffnete, befand sie sich erneut im Rosengarten des Palastes. Von der weiten Wiese und von dem Jüngling war nicht mehr die leiseste Spur zu sehen. Die Zeit verging. Der schöne Feldblumenstrauß am Busen der Prinzessin welkte dahin. Sie aber hatte immer nur jenen lieblichen Jüngling im Sinn, der sie auf der Wiese so sanft angelächelt hatte. Sie mochte weder essen noch trinken und wurde von Tag zu Tag schwächer. Sprach man zu ihr, so hörte sie nicht. Streichelte man sie, so spürte sie es nicht. So siechte sie dahin. Und jeder musste sehen, dass es mit ihr zu Ende gehen würde, wenn nicht bald Hilfe käme. Der König und die Königin waren untröstlich. Und auch keiner der bärtigen Weisen des Landes wusste Rat. Eines Tages kam die Amme Südlimene zum König und sagte, »Erhabener König, lasst mich meine Kunst versuchen, die Prinzessin fröhlich zu stimmen.« Der König fragte, »Worin besteht denn deine Kunst?« Die Amme erwiderte, »Ich kann Märchen erzählen, viele schöne und interessante Geschichten von Zauberern, Feen, guten und bösen Geistern, von Armut und Reichtum, von Liebe und Hass und von vielen anderen Dingen. Wie viel Märchen kennst du denn?« wollte der König wissen. »So viele, dass es genau für 1001 Tag reicht«, erklärte die Amme. »Und meinst du, dass du mit deinen Märchen meine Tochter wieder gesund machen wirst?« fragte ungläubig der König. Die Amme erwiderte, »Du musst wissen, Märchen vertreiben die Langeweile, die Unlust und die Verzagtheit. Sie besänftigen die Ruhelosen und ermuntern die Kraftlosen. Und außerdem sind 1001 Tag eine lange Zeit. Unterdessen kann die Prinzessin ihren Kummer vergessen oder, wer kann es wissen, der wunderbare lächelnde Jüngling eine Botschaft senden.« Zwar hatte der König kein rechtes Vertrauen zu der Sache, trotzdem nickte er. »Mir soll es recht sein, versuch es mit deiner Kunst, denn ich weiß nichts Klügeres.« Die Amme ging geradewegs in das Gemach der Prinzessin. Farrukhnaz starrte mit offenen Augen vor sich hin. Aber sie mochte mit diesen Augen, die einst den schönen Jüngling geschaut hatten, nichts mehr sehen, so sehr war sie in ihren sonderlichen Kummer vertieft. Die Freundinnen Farrukhnaz hockten um sie herum, auch ihrer Fröhlichkeit hatte der Kummer die Flügel gestutzt. Die Amme wusste wohl, dass sie von Farrukhnaz keine Antwort erhalten würde, darum wandte sie sich an die Mädchen. »Na, ihr Schönen, möchtet ihr ein Märchen hören?« Darauf wurden die Mädchen sogleich munter. »Ja, sie wollten sehr gerne ein Märchen hören, eines von gefährlichen Abenteuern, geheimnisvollen Schätzen, von Gerechten und Tapfern, von Seeungeheuern und geflügelten Schlangen. Gerade solche Märchen will ich euch erzählen, erklärte die Amme. Sie setzte sich auf den Divan zu Farognas Füßen und ohne die Erlaubnis der Prinzessin abzuwarten, begann sie das erste Märchen zu erzählen.
Die sonderbare Geschichte der Königin Dilara und des Königs von Tibet. Am Ufer des Amur lebte einst ein menschenfreundlicher König vom Stamme der Naimanen. Seine Herrschaft war jedoch nicht von langer Dauer. Er erkrankte plötzlich und starb bald darauf. Da er keinen Sohn hatte, folgte ihm seine Tochter Dilara auf den Thron. Die Prinzessin war aber zu dieser Zeit erst 10 Jahre alt. Und so regierte an ihrer Statt der Großvezier Ali das Land. Die Jahre vergingen, die kleine Prinzessin wuchs heran und wurde eine schöne, junge Königin. Ihr Vetter aber, der böse Prinz Muwafak, der sich nie damit abgefunden hatte, dass er nicht König geworden war, beschloss, Dilara töten zu lassen. Zum Glück belauschte der Großvezier Ali seinen Plan und beschloss, die junge Königin zu retten. Heimlich flüchtete er mit ihr auf Schleichwegen aus dem Lande. Nach mehreren Monaten Wanderschaft kamen die beiden in der Hauptstadt von Tibet an. Da sie nur das nackte Leben gerettet hatten, gab sich der Großvezier als indischer Porträtmaler aus und sagte, dass Dilara seine Tochter wäre. Und da er sich gut aufs Malen verstand, wurde er bald in der ganzen Stadt berühmt. So hörte dann auch der König von Tibet von ihm und stattete ihm einen Besuch ab. Dieser Besuch war so unerwartet, dass Dilara nicht einmal Zeit hatte, sich in ihr Zimmer zurückzuziehen. Ja, sie konnte nicht einmal ihr Gesicht verschleiern, wie es sich gehört hätte. Der König war wie geblendet von dem Anblick des schönen Mädchens. Und er kam auch am nächsten und übernächsten Tage wieder, immer unter dem Vorwand des Bilderkaufs. Als er aber am 4. Tage wiederkam, sagte er zu Dilara, »Ich kann es nicht länger verheimlichen, dass ich schon am 1. Tage eine tiefe Neigung zu dir empfunden habe. Ich bitte dich, werde meine Frau.« Und da der König ein guter Mensch war und liebenswürdige Manieren hatte, nahm Dilara seine Werbung herzlich gerne an. Der alte Ali klärte aber, der Ehre halber, den König darüber auf, dass Dilara nicht seine Tochter, sondern die ihres Thrones beraubte Königin vom Stamme der Naimanen sei. Am Hochzeitstage schwor der König von Tibet, dass es seine erste Aufgabe sein werde, den bösen Muwafak vom Throne der Naimanen zu vertreiben. Schon am nächsten Tage schickte er einen Abgesandten nach Albasin, der Hauptstadt der Naimanen, und befahl Muwafak mit harten Worten, dem königlichen Thron zu entsagen, da er ihn sonst durch seine Krieger dazu zwingen werde. Er beschloss, den Großvezier Ali heimzusenden, damit er vorläufig den Thron einnehme und für Dilara herrsche. Der Großvezier hatte gerade seine Reisevorbereitungen beendet, als plötzlich die Nachricht vom Tode des bösen Prinzen Muwafak gemeldet wurde. Der König von Tibet hörte voller Freude, dass das Schicksal an seiner Stadt Gerechtigkeit geübt hatte, als ein wundersames Ereignis die Ordnung am Hofe störte und alle Pläne des Königs umwarf. Königin Dilara ging eines schönen Morgens im Garten des Palastes spazieren. Sie pflückte Blumen für einen Strauß, um damit ihren lieben Gemahl zu überraschen. Da plötzlich erblickte sie auf dem Gartenpfad den König. Sie freute sich und lachte. Der König aber starrte sie mit grenzenlosem Erstaunen an. Was ist geschehen, mein königlicher Gemahl? Fragte die Königin besorgt. Warum staunst du mich so an? Nur darum, Liebste, antwortete verstört der König, weil ich es mit meinem Verstand nicht fassen kann, wie du hier unten im Garten sein kannst. Noch vor einer Minute habe ich dich oben in deinem Zimmer gesehen, als du dich vor dem Spiegel kämmtest. Vor einer Minute? Wunderte sich die Lara. Das kann nicht sein. Seit einer guten halben Stunde gehe ich hier im Blumengarten spazieren. Gewiss hat dich dein Auge betrogen. Aber der König blieb dabei, sich nicht geirrt zu haben. Und so beschlossen sie, in den Palast hinaufzugehen und gemeinsam nachzuschauen. Schon in der Tür zu ihrem Zimmer wäre die Lara vor Entsetzen beinahe ohnmächtig geworden. Denn wirklich und wahrhaftig, sie sah sich selbst, oder richtiger ihre Doppelgängerin, vor dem Spiegel sitzen und sich das Haar kämmen. Die vor dem Spiegel sitzende falsche die Lara schaute sie hasserfüllt an. »Wer bist du?« fragte sie mit zusammengezogenen Brauen. Es kostete die Lara Mühe, sich zu fassen. »Ich bin die Königin von Tibet und die Erbin des Thrones der Naimanen«, sagte sie mit vor Erregung heiserer Stimme. »Was wagst du da zu behaupten?« schrie die falsche Königin. »Du bist eine böse, schauerliche Hexe, die durch irgendeinen Zauber meine Gestalt angenommen hat. Lass diese Frau festnehmen, mein teurer Gemahl«, forderte sie. »Auf den Scheiterhaufen mit ihr, damit sie für ihre Unverschämtheit ihre gerechte Strafe erleidet.« »Sieh uns beide an, mein Gemahl«, sagte die richtige Dilara. »Dein Herz wird dir sagen, wem von uns du glauben sollst.« Da aber der König ratlos hin und her schaute und gerade der Großvezier Ali das Zimmer betrat, fragte er ihn, wer wohl die richtige Königin sei. Der Großvezier staunte. Dann kam ihm eine Idee. Die Königin Dilara hat ein kleines, rosiges, herzförmiges Muttermal hinterm Ohr, sagte schließlich der Großvezier. Dilara und auch die falsche Königin vor dem Spiegel strichen sich die Haare beiseite und entblößten das Ohr. Und bei beiden Frauen erschien das rosarote, herzförmige Muttermal. Der Großvezier schaute hilflos um sich. Dann kamen die Minister des Landes und hörten sich den Streit der beiden Frauen an. Da die falsche Königin aber geschickter im Wortwechsel war, entschieden sie, dass die vor dem Spiegel sitzende die richtige Königin. »Ich habe es ja gesagt«, triumphierte die falsche Königin. »Bringt sie auf den Scheiterhaufen, diese infame Schwindlerin!« Der König erkannte zwar das Urteil seiner Minister an, war jedoch seiner Sache nicht sicher. Er schickte also die Lara nicht auf den Scheiterhaufen, befahl ihr aber, den Palast sofort zu verlassen und sagte, sie solle es nicht wagen, jemals zurückzukommen. »Und was soll ich tun, mein König?« fragte der Großvezier Ali. »Soll ich nach Al-Basin reiten und im Namen der Königin die Lara den Thron besetzen?« »Aber nein«, rief die falsche Königin. »Wie soll ich dir trauen? Geh nur hinter der Hexe her, die mit mir zu verwechseln du dich nicht geschämt hast.« Nun wusste der Großvezier, wie die Dinge standen. Nie hätte die sanftmütige, gütige Dilara so zu ihrem Freund und treuesten Diener gesprochen. So eilte er denn Dilara nach und holte sie auch bald ein. Er nahm sie bei der Hand und führte sie in jenes kleine Haus, in dem sie zuvor gewohnt hatten. »Verzweifle nicht, meine schöne Königin. Wir werden schon durchkommen, auch ohne ein Königreich.« »Ich weine nicht um das verlorene Königreich, sondern um meinen Gatten, den ich von Herzen liebe.« Ali versuchte, die Königin fröhlicher zu stimmen, aber vor Kummer fand er nicht die rechten Trostworte. Er war so traurig und voller Sorgen, dass er nach ein paar Tagen sich hinlegte und starb. Dilara blieb allein in dem kleinen Haus und fristete ihr Leben mit Waschen und Weben. Die Zeit verging. Im Palast ging das Leben seinen gewohnten Gang, und es sah so aus, als würde die falsche Königin den geraubten Platz für alle Ewigkeit behalten. Doch eines Tages redete sie hinterlistig dem König ein, doch wieder einmal auf die Jagd zu gehen. Schon am nächsten Tage brach der König auf und blieb mit einigen seiner Leute eine Woche weg. Als er heimkehrte, nahm er wahr, dass die Türsteher, die Palastwache und auch die geschäftig umherlaufenden Minister ihn starr vor Staunen anblickten. Er wusste gar nicht, was er davon halten sollte, und ging daher trotz seiner staubigen Jagdkleidung geradenwegs auf den Thronsaal zu. Im Vorsaal traf er mit dem ersten Minister zusammen. Auch er staunte ihn mit offenem Munde an. »Was ist denn mit euch allen los?« rief der König. »Das ist es ja, was ich nicht verstehe«, antwortete der Minister. »Wie kannst du gleichzeitig hier in Reisekleidern vor mir stehen und dort drinnen im Saal in Purpur und Seide auf dem Throne sitzen?« »Gewiss hat dein Auge dich betrogen«, sagte der König von Tibet. Doch er ahnte nichts Gutes und öffnete die Tür zum Thronsaal. Wie angewurzelt blieb er auf der Schwelle stehen. Er sah sich selbst auf dem Throne sitzen und neben sich die Königin. Der auf dem Thron sitzende falsche König blickte ihn aus hasserfüllten Augen an. »Wer bist du?« fragte er ihn zynisch. Der König von Tibet nahm alle Kraft zusammen. »Ich bin der König von Tibet, Gemahl der Königin der Naimanen«, antwortete er mit heiserer Stimme. »Du bist ein Schwindler und ein Lügner«, schrie der falsche König. »Meine Gemahlin, Königin Dilara, soll der Wahrheit zu ihrem Recht verhelfen. Sie soll sagen, wer der richtige König ist.« »Ich will es euch sagen«, sprach die falsche Königin. »Mein Gemahl, der Herrscher des tibetischen Reiches, sitzt hier, neben mir auf dem Thron. Dieser andere aber dort an der Tür ist ein niederträchtiger Zauberer. Er gehört auf den Scheiterhaufen.« »Führt ihn ab«, schrie der falsche König. Die Leibwache ging auf den König von Tibet zu. »Haltet ein! Wagt es nicht, eure Hand gegen euren Herrscher zu erheben«, rief dieser. Der falsche König sprang wütend vom Thron. Heiser schrie er: »Packt ihn! Führt ihn ab!« Doch als er eine zornige Bewegung mit der Hand machte, flog ihm sein Ring vom Finger. Klirrend fiel er auf den Marmorboden des Thronsaales. »Führt ihn ab!« schrie er abermals. Jetzt aber kannte das Staunen der Minister und des Hofvolkes keine Grenzen. Vor ihren Augen verschwand die königliche Gestalt des falschen Königs, und an seiner Stelle stand ein alter, verhutzelter Greis da. Sein Gesicht und seine Hände waren entsetzlich runzlig. Der purpurne Mantel warf hunderte von Falten um seinen gekrümmten, hinfälligen Körper. Erschrocken bückte sich der alte Mann mühselig nach seinem Ring, aber der junge König war flinker und hob den Ring auf. Die falsche Königin schrie auf. Der König blickte zu ihr hin und sah, dass an ihrem Finger genauso ein goldener Schlangenring mit grünen Augen steckte. »Zieht ihr den Ring vom Finger«, befahl ihr der Leibwache. Die Frau wehrte sich wütend, aber vergebens. Die Leibwache zog ihr den Ring vom Finger. Und im gleichen Augenblick verwandelte sich die falsche Königin in eine alte, verhutzelte Frau. »Ihr elenden Zauberer«, rief der König, »euretwegen habe ich meine Geliebte Dilara verjagt. Damit zog er sein Schwert. »Gnade, Gnade, großer König«, flehten die beiden Alten, »seid barmherzig und schenkt uns das Leben.« Der König ließ sein Schwert sinken. »Ich will euch begnadigen, aber nur unter einer Bedingung. Ihr sollt mir gestehen, wer ihr seid, woher ihr kommt und was ihr mit euren betrügerischen Zaubereien erreichen wolltet.« »Wir wollen ja alles tun, wenn ihr uns nur am Leben lasst«, jammerten die beiden Alten. »Ich bin Prinz Muwafak, die Laras Vetter, und diese Frau ist meine Gemahlin. Als ich durch deinen Gesandten hörte, dass ich die Krone der Naimanen an die Lara zurückgeben sollte, wusste ich sofort, dass ich deiner Heeresmacht nicht gewachsen sein würde. Ich war mir klar, dass ich mich nur durch einen listigen Zauber retten konnte. Darum stellte ich mich tot und verließ mit meiner Frau heimlich den Palast. Wir wussten, dass die mächtigste Hexe der Welt, die allwissende Bedra, am anderen Ende der Steppe Faran, in der schwarzen Grotte eines mächtigen Berges lebte. Dahin eilten wir, um von ihr Rat und Hilfe zu erbitten. Ihr braucht mir nicht zu sagen, wer ihr seid. Ich weiß alles. Und da ihr böse seid wie ich, will ich euch helfen, sagte die Hexe. Mit diesen Worten holte sie zwei Ringe aus der Grotte. Mit diesen Ringen könnt ihr eure Gestalt so oft wechseln, wie ihr wollt. Aber passt gut auf, wenn ihr auch nur einmal euren Ring verliert, schrumpft ihr zur Greisenhaftigkeit zusammen, die kein Zauber je aufheben kann. Wir nahmen Abschied von der Hexe Bedra und auf dem Wege hierher heckten wir unsere Pläne aus. Das andere wisst ihr ja alles. Sie nahm die Gestalt Dilaras an, stahl sich in ihr Zimmer, setzte sich vor den Spiegel und kämmte sich die Haare. Der Betrug glückte. Du verjagtest die richtige Dilara. Als du zur Jagd aufgebrochen warst, nahm ich deine Gestalt an und setzte mich auf den leeren Thron. Niemand schöpfte Verdacht. Und hätte ich nicht das Unglück gehabt, den Ring zu verlieren, dann wärst du auf den Scheiterhaufen gekommen und ich wäre der König von Tibet geblieben. Doch nun sind wir entlarvt und erwarten dein Urteil. Ich verspreche euch, dass ich Gnade über euch walten lassen will. Trotzdem soll euch eine bittere Strafe zuteil werden. Ihr werdet mit eigenen Augen zusehen müssen, wie sich für ewig wiederfinden der König von Tibet und die Königin der Naimanen. Nach diesen Worten eilte er aus dem Palast, um die Lara zu suchen. Er fand sie auch bald in dem kleinen Haus, in dem er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Die Lara stand gerade am Waschtrog und seifte die Wäsche ein, als der König eintrat. Sie trocknete sich nicht einmal die Hände ab, sondern schlang sie nass und seifig, wie sie waren, um seinen Hals, glücklich und selig, dass er wiedergekommen war. Und er küsste sie und nahm sie wieder mit auf sein Schloss. Der König von Tibet und die Königin Dilara herrschten von nun an in Frieden über ihre verbündeten Reiche. Und sie waren gütig und gerecht bis an ihr Lebensende.
Ob ich auch einmal so glücklich wie Dilara werde, Amme?
Seid nicht ungeduldig. Warum sollt ihr nicht auch glücklich werden? Aber jetzt geht zu Bett, es ist schon spät. Gute Nacht, Prinzessin.
Gute Nacht, Amme.
Märchenkanal.
Liebe Amme, heute war ein so schöner Tag. Aber nun seid lieb und erzählt mir ein neues Märchen. Kommt, setzt euch ganz nah zu mir.
Wie freue ich mich, Prinzessin, dass ihr wieder fröhlich seid. Das neue Märchen, das ich euch erzählen will, handelt vom bösen Sultan und dem Hähnchen.
Es war einmal
eine arme Frau. Die hatte nur ein einziges Hähnchen. Das Hähnchen scharrte den lieben langen Tag auf dem Misthaufen herum. Es scharrte und scharrte, bis es einen diamantenen Kreuzer ausscharrte. Gerade in dem Moment kam der Sultan vorbei und sah, dass das Hähnchen einen diamantenen Kreuzer hatte. Er sagte: "Gib mir den diamantenen Kreuzer, Hähnchen." Das Hähnchen aber meinte: "Damit du weißt, dir gebe ich nichts. Diesen diamantenen Kreuzer habe ich für meine Hausfrau ausgescharrt." Doch den Sultan kümmerte das nicht. Er nahm dem Hähnchen den diamantenen Kreuzer fort und verwahrte ihn in seiner Schatzkammer. Das Hähnchen geriet in Zorn, flog in den Palast des Sultans, sprang dort auf den Zaun und schrie: "Kikeriki, du, Sultan, gib mir den diamantenen Kreuzer zurück." Der Sultan aber sperrte sich in den Palast ein und befahl den Dienern, alle Fenster und Türen zuzumachen, damit das Hähnchen nicht zu hören sei. Doch das Hähnchen flog ans Fenster und begann mit den Beinen zu scharren, mit dem Schnabel zu klopfen und mit den Flügeln zu schlagen. Und dabei schrie es noch mehr: "Kikeriki, du, Sultan, gib mir den diamantenen Kreuzer wieder." Der Sultan rief einen Sklaven: "Sklave, fange das Hähnchen und wirf es in den Brunnen, damit es dort ertrinke und zu schreien aufhöre." Der Sklave fing das Hähnchen und warf es in den Brunnen. Doch das Hähnchen ertrank nicht, sondern es rief nur: "Wasser, liebes Wasser, lauf in meinen Bauch." Und alles Wasser aus dem Brunnen floss dem Hähnchen in den Bauch. Dann aber flog das Hähnchen wieder an das Fenster des Sultans und schrie noch lauter: "Kikeriki, du, Sultan, gib mir den diamantenen Kreuzer zurück." Der Sultan wurde noch böser und rief einen anderen Sklaven und befahl ihm: "Sklave, fang das Hähnchen und steck es in einen glühenden Ofen." Der Sklave fing das Hähnchen und steckte es in den glühenden Ofen. Doch das Hähnchen briet nicht. Es rief nur: "Wasser, liebes Wasser, ergieße dich aus meinem Bauch und lösche das Feuer." Alles Wasser floss aus dem Bauch des Hähnchens heraus, überschwemmte das Feuer und löschte es aus. Sofort flog das Hähnchen wieder an das Fenster des Sultans und schrie abermals: "Kikeriki, du, Sultan, gib mir den diamantenen Kreuzer zurück." Jetzt aber kannte die Wut des Sultans keine Grenzen. Er rief einen anderen Sklaven und ordnete an: "Sklave, fange das Hähnchen und sperre es in einen Bienenstock. Die Bienen sollen es zu Tode stechen." Der Sklave fing das Hähnchen, sperrte es in den Bienenstock. Doch das Hähnchen rief nur: "Bienen, liebe Bienen, versteckt euch unter meinen Federn, versteckt euch unter meine Federchen." Die Bienen versteckten sich in den Federn unter den Flügeln des Hähnchens. Das Hähnchen öffnete den Bienenstock und flog wieder an das Fenster des Sultans und schrie, dass es ihm in den Ohren gellte: "Kikeriki, du, Sultan, gib mir den diamantenen Kreuzer zurück." Da geriet der Sultan vor Zorn ganz außer sich. Er rief alle seine Sklaven und Diener herbei und befahl ihnen: "Diener und Sklaven, fangt dieses freche Hähnchen. Ich will es in meine breiten Hosen stecken, dann will ich mich darauf setzen und es zermalmen." Die Diener und Sklaven fingen das Hähnchen. Der Sultan steckte es in seine breiten Hosen. Doch ehe er sich noch draufsetzen konnte, rief das Hähnchen: "Flügelchen, Federchen, lass die Bienen frei, damit sie den bösen Sultan stechen." Die Flügelchen und die Federchen ließen die Bienen frei, und die Bienen begannen, den Sultan zu stechen. Nun ging es dem Sultan aber gar nicht gut. Schnell sprang er auf, schrie und klagte fürchterlich, »O weh, o weh, zu Hilfe, zu Hilfe! Diener und Sklaven, nehmt schnell das Hähnchen und tragt es in meine Schatzkammer, es soll dort den diamantenen Kreuzer nehmen!« Die Diener und Sklaven nahmen das Hähnchen und trugen es in die Schatzkammer des Sultans. Dort lag das Gold bis zur Decke und auf diesem großen Haufen ganz oben der diamantene Kreuzer. Und das Hähnchen rief, »Bauch, lieber Bauch, verschling alles Gold, das der böse Sultan zusammengeraubt hat!« Kaum hatte es das gesagt, sprang ihm der diamantene Kreuzer in den Bauch und hinter ihm alles Gold, das der Sultan dort hatte. Und dann flog das Hähnchen nach Hause. Zu Hause spuckte das Hähnchen der Hausfrau einen Berg Gold in die Stube und zuletzt den diamantenen Kreuzer. Es war so viel, dass es sich die Leute aus dem Dorf aufteilten und alle lebten fortan glücklich und zufrieden. Sie tranken Wein und sangen lustige Lieder. Und wenn sie nicht gestorben sind, so singen sie noch heute.
Ihr erzählt so schöne Märchen, Amme. Doch ich bin jetzt so müde. Ich will nun schlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
Gute Nacht, Prinzessin. Und morgen, wenn ihr aufsteht, denkt an das kluge Hähnchen.
Liebe Amme, ich konnte den Abend gar nicht erwarten und bin so neugierig, was ich heute von euch hören werde.
Ich will euch etwas von zwei Tieren erzählen. Von einem Affen und einer Schildkröte. Auf einer Insel lebte ein Affe. Er schlief in einem Feigenbaum am Meeresstrand. Er ernährte sich von Apfelsinen und Bananen. Und es ging ihm dort gut. Doch immer sehnte er sich nach einem Freund. Und auch diesen fand er bald. Eines Tages sah er im Wasser ganz nahe am Ufer eine große Schildkröte. Sie war von der Nachbarinsel herübergeschwommen. Der Affe pflückte gerade reife Feigen und da er die Bekanntschaft der Schildkröte suchte, warf er ihr eine zu. Die Schildkröte nahm die Feige, aß sie und sie schmeckte ihr ganz ausgezeichnet. Sie hob den Kopf und dankte dem Affen. »Das ist nicht der Rede wert«, meinte der Affe. »Wenn sie dir gut schmecken, kann ich dir gerne mehrere davon zuwerfen.« Seit dieser Zeit bewirtete der Affe die Schildkröte Tag für Tag mit reifen Feigen und beide Tiere schlossen Freundschaft. Der Affe war froh, dass er mit jemandem plaudern konnte und die Schildkröte wieder freute sich, dass sie einen großmütigen Gastgeber gefunden hatte. Inzwischen trug es sich aber zu, dass der König der Tiere, der Löwe, erkrankte. Er war todkrank und nichts konnte ihm mehr helfen. Doch hatte man ihm gesagt, dass das Herz eines Affen ihn vom Tode retten könnte, denn dieses heilt angeblich jede Krankheit. So ließ den König Löwe verkünden, dass jener, der ihm ein Affenherz bringe, reich belohnt würde und einst sein Nachfolger werden soll. Als die Schildkröte dieses vernahm, dachte sie sogleich an ihren Freund. Ohne lange zu überlegen, brach sie zu ihm auf. Sie schwamm zum Feigenhain, ließ sich mit Feigen bewirten und dann sprach sie, »Lieber Freund, ich möchte dich gern für deine Gastfreundschaft belohnen. Hättest du nicht Lust, mich auch einmal besuchen zu kommen?« »Sehr gern«, antwortete der Affe. »Doch wie soll ich übers Meer gelangen?« »Hoch, das ist ganz einfach«, sagte die Schildkröte. »Setz dich auf meinen Rücken und ich will dich zu uns bringen.« Der Affe ahnte nichts Böses und gehorchte. Er setzte sich der Schildkröte auf den Rücken und sie schwammen los. Mitten auf dem Meer dachte die Schildkröte nach und sagte plötzlich, Hör, Affe, stimmt es, dass dein Herz jede Krankheit heilt? Der Affe erschrak. Er erkannte sofort, wie viel es geschlagen hatte. Doch was sollte er mitten auf dem Meer tun, da er doch nicht schwimmen konnte? Er dachte ein Weilchen nach und meinte dann, ja, Schildkröte, das stimmt. Ist bei euch etwa jemand krank? Ja, antwortete die Schildkröte, unser König. Aber warum hast du mir das nicht früher gesagt? Rief der Affe. Da hätte ich doch mein Herz mitgenommen und es dir gegeben. Wie denn? Wunderte sich die Schildkröte. Hast du etwa dein Herz gar nicht mit? Natürlich habe ich es nicht mit, sagte der Affe. Weißt du denn nicht, dass wir Affen unsere Herzen stets zu Hause lassen, wenn wir irgendwo hingehen? Doch wenn du willst, bring mich zurück. Ich werde es dir geben. Die Schildkröte gehorchte, machte kehrt und ging nach einer Weile beim Feigenhain an Land. Der Affe schwang sich auf den ersten Baum und machte sich vergnügt über die Feigen her. Beeil dich! Geh dein Herz holen! Drängte die Schildkröte nach einer Weile. Ich habe keine Zeit. Ha, wo soll ich es denn holen, du Dummkopf? Erwiderte der Affe. Ich trage es wie jedes andere Tier bei mir. Doch für einen so verräterischen Freund, wie du es bist, gebe ich mein Herz nicht her. Beschämt machte sich die Schildkröte von dannen. Und der Affe war bis zu seinem Tode eingedenk, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, und dass nicht jeder ein Freund ist, der so tut, als wäre er einer.
Aus diesen Märchen, liebe Amme, kann man sehr viel lernen. Ich würde so gern noch einmal über alles nachdenken, aber ich bin so müde.
Schlaft gut, Prinzessin. Gute Nacht.
Gute Nacht, liebe Amme.
Volle 1000 Tage und noch einen Tag darüber erzählte die Amme der traurigen Prinzessin Farugnas die schönsten Märchen. Sie stellte mit Freuden fest, dass sie sich nicht geirrt hatte, als sie dem König von Kaschmir sagte, dass Märchen eine wundersame Macht hätten. War es doch durch die Märchen gelungen, aus dem Herzen der Prinzessin den Kummer und die Verzagtheit zu vertreiben. Doch die 1001 Tage waren vorüber. Und die 1001 Märchen waren erzählt. Nun brach aber der 1002. Tag an und die Amme wusste kein Märchen mehr. Umsonst zerbrach sie sich den Kopf. Es wollte und wollte ihr keines mehr einfallen. Die Prinzessin verstrickte sich wieder in ihren alten närrischen Kummer. Sie rührte keine Speise und keinen Trank an, starrte immer nur vor sich hin und weigerte sich auch schlafen zu gehen. Wieder war der ganze Hof in kummervolle Gedanken versunken. Da wurde eines Tages vom Türsteher gemeldet, dass ein Fremder die Prinzessin zu sprechen wünsche. »Ein Fremder«, rief die Prinzessin erregt, »lasst ihn sofort herein!« Sie hoffte, dass es vielleicht der schöne Jüngling sei, den sie auf der Wiese getroffen hatte. Doch als der Fremde hereinkam, war es ein älterer, behäbiger, bärtiger Mann. »Ich heiße Simurg und bin der Waffenträger des Prinzen von Ägypten. Ich bringe dir, traurige Prinzessin, eine Botschaft von einem, der noch trauriger ist als du. Ich grüße dich vom Prinzen Farugshad, dem ägyptischen Königssohn.« »Den kenne ich nicht«, erwiderte leise die Prinzessin. »Doch, doch, du kennst ihn«, beteuerte der Fremde. »Du hast auch mit ihm gesprochen. Es war auf einer blumigen Wiese neben einer kleinen Distelstaude. Du hast doch auch noch das Sträußchen Feldblumen, das er dir in tiefer Ehrerbietung überreichte.« Erregt sprang die Prinzessin von ihrem Lager auf. »Gewiss, ja, den kenne ich. Sag schnell, wo kann ich ihn finden?« »Ich sage dir alles«, entgegnete Simurg und begann zu sprechen. »Nachdem mein Herr, Der Prinz Farrukscha hat 2 Monde lang nach der Begegnung mit dir 1000 schöne Prinzessinnen vor Sehnsucht nicht gegessen und geschlafen hatte, beschloss er, sich aufzumachen und so lange zu suchen, bis er dich gefunden habe. Schon am nächsten Tage nahmen wir Abschied von der Königin und vom König und machten uns auf die Reise. Die Monde kamen und gingen und zahllos sind die Städte, die Hütten, Häuser und Paläste, in denen wir nach dem Mädchen fragten, das 1000-mal schöner als die schönste ist. Doch niemand hatte dieses Mädchen gesehen und keiner konnte uns sagen, wo wir sie finden werden. Da kamen wir eines Tages durch einen lichten, freundlichen Wald. Als wir so des Weges ritten, kamen hinter den Bäumen und Sträuchern Hirsche hervor. Sie waren gar nicht scheu, sie kamen ganz nah zu uns heran, fassten mit den Zähnen unsere Mäntel und gaben leise Winsellaute von sich. Es hatte den Anschein, als wollten sie uns zu verstehen geben, dass wir nicht weitergehen sollten. Während wir uns mit den Hirschen abmühten, die uns den Weg versperrten, erblickten wir einen schönen, nicht großen Palast aus weißem Marmor. Auf dem Balkon des Palastes erblickten wir eine ältere Frau, die uns mit süßlicher Stimme fragte, »Wohin des Wegs, ihr edlen Recken?« »Wir suchen ein wunderschönes Mädchen«, erwiderte der Prinz. »Sie ist 1000-mal schöner als die schönste.« »Ei, sieh doch«, erwiderte die Frau. »Dann bist du am richtigen Ort, denn ich bin der einzige Mensch, der dir sagen kann, wo du sie findest.« Die Frau kam eilig herunter und führte uns in den Palast. Sie bot uns Platz auf weichen Kissen an und ließ wohlschmeckende Getränke auftragen. »Nun sage mir bitte schnell, wo finde ich dieses Mädchen?« sagte der Prinz. »Wie bist du ungeduldig«, rief die Frau. »So höre. Jenes 1000 schöne Mädchen ist keine andere als die Prinzessin Farugnas, die einzige Tochter des Königs von Kaschmir.« »Komm, Simurgh«, rief der Prinz, »wir müssen weiter.« »Warte, warte, nicht so heftig, edler Jüngling«, ermahnte die Frau. »Das Reich des Königs von Kaschmir ist sehr weit von hier. Es führt durch gefährliche Sümpfe und finstere Wälder, durch endlose Sandwüsten, die nie eines Menschen Fuß betreten haben, über hohe Berge mit bodenlosen Abgründen voller Eis und Schnee. Ihr werdet elendig umkommen.« »Was soll ich tun?« fragte der Prinz. »Wer kann mir helfen?« »Ich und niemand anders«, rief die Frau. »Ich besitze ein Wunderpulver. Einst schenkte es mir die große Zauberin Mechmerevza. Wen ich mit diesem Pulver bestreue, der braucht nur an den Ort zu denken, wo er sein möchte, und schon ist er dort.« Der Prinz ergriff die Hand der Frau und flehte sie an, uns mit ihrem Wunderpulver zu bestreuen. Die Frau öffnete eine kleine verzierte Truhe und nahm aus ihr einen kleinen schwarzen Seidensack. Sie knüpfte die Schnur auf und sagte, während sie hineingriff, »Macht die Augen zu und gleich werdet ihr das Wunder schauen.« Wir machten die Augen zu und fühlten, wie ein feiner Staub uns auf Stirn und Gesicht fiel. Doch als wir die Augen öffneten, waren wir keine Menschen mehr. Die Zauberin Mechmerevza hatte uns mit ihrem Wunderpulver in Hirsche verwandelt. Prinz Farrukscha vergoss bittere Tränen. Aber die Zauberin verhöhnte ihn und sagte, dass sehr bald die Prinzessin von Kaschmir hier vorbeikommen werde und dass auch sie verzaubert werden würde. Dann trieb sie uns hinaus in den Wald. Ich fand mich sehr bald mit meinem Schicksal ab, doch mein Prinz haderte und trauerte über sein Missgeschick. Und immer wieder standen ihm dicke Tränen in den Augen. Ich tröstete ihn immer wieder und bestärkte ihn in der Hoffnung, dass uns einmal das gute Glück von der Hirschhaut befreien würde. So trieben wir uns denn in dem lichten, freundlichen Wald umher und schauten immer nach der 1000 schönen Prinzessin von Kaschmir aus. Einmal, es war gerade am 1001. Tag, sah ich ein Mädchen hinter einem dicken Baum stehen. Sie winkte mir, näher zu kommen. »Ich heiße Gülnas und bin die Schwester der Zauberin Mechmerevza«, sagte das Mädchen. »Hab keine Angst vor mir. Ich will dir und dem Prinzen helfen. Ich habe ein weißes Wunderpulver. Wenn ich euch damit bestreue, werdet ihr wieder Menschen.« Sie zog aus ihrem Kleide ein weißes Seidensäckchen hervor, griff hinein Und schon spürte ich das feine, leichte Pulver auf meinem Gesicht. Ich war wieder der ich gewesen, Simurg, der Waffenträger. Doch in diesem Augenblick knirschte das Tor des Palastes. Heraus trat die Zauberin Mechmirevza. Hinweg, rette dich, schrie Gülnas. Du hast mir einen Hirsch zurückverwandelt, schrie die Zauberin voller Wut. Das sollst du mir büßen. Sie packte Gülnas bei den Haaren und zerrte sie irgendwo in die Tiefe des Waldes. Ich floh über Stock und Steine und lief durch finstere Wälder und endlose Sandwüsten, über hohe Berge mit ewigem Eis und Schnee. Jetzt bin ich da und warte auf deine Befehle, tausend schöne Prinzessin. Die Prinzessin gab Befehl, sofort zwei gute Pferde satteln zu lassen. Wohin willst du reiten? Fragte der Waffenträger. In das Waldschloss zu der bösen Zauberin Mechmirevza, erklärte die Prinzessin. Gleich am nächsten Tage ritten sie ab. Sie kamen durch finstere Wälder und endlose Sandwüsten. Sie bestanden vielerlei Abenteuer mit nie gesehenen Ungeheuern, aber eines Tages kamen sie in jenen lichten, freundlichen Wald. Auch jetzt traten hinter den Büschen und Bäumen die zahmen Hirsche hervor. Simurg entdeckte auch sofort seinen Herrn, den verzauberten ägyptischen Prinzen. Farukshad in Hirschgestalt sprang freudig herbei und sank andachtsvoll und verliebt vor der Prinzessin auf die Knie. Faruknas umarmte seinen Hals, küsste ihn auf die Stirn und sagte, »Deinetwegen kam ich, Geliebte, ich werde dich befreien.« Farukshad schüttelte seinen gehörnten Kopf und stampfte mit den Füßen. Die Prinzessin wusste, was er damit sagen wollte. »Sei nicht ängstlich, viel Geliebte. Bedenke, wenn ich nicht zu der Zauberin Mechmirevza gehe, dann trennt uns der böse Zauber für immer.« Farukshad der Hirsch gab ihr nun zu verstehen, dass sie ihm folgen solle. Auch wollte er, dass Simurg mitkäme. Als er sich so verständlich gemacht hatte, lief er voraus. Bald fanden sie in der Waldestiefe eine versteckte Hütte. Simurg stemmte sich gegen die Tür und erbrach das Schloss. Da lag seine brave Retterin, die gute Gülnas. Sie war an Händen und Füßen gefesselt und mehr tot als lebendig. Jetzt machten sie einen Plan. Gülnas und Simurg versteckten sich in der Hütte. Farukshad der Hirsch blieb als Späher im Walde. Und die Prinzessin stieg auf ihr Pferd und ritt auf einem Umweg, damit die Zauberin keinen Verdacht schöpfte, auf das Schloss zu. Schon von Weitem erspähte sie die Prinzessin und fragte mit süßlichem Lächeln, »Wohin des Wegs, du allerschönstes Mädchen?« »Ich suche einen stattlichen Jüngling«, erwiderte die schlaue Farukshad. »Er trägt eine welke Resete an seinem Turban. Hast du ihn vielleicht gesehen?« »Ei, schau mal an. Wenn du den schönen Jüngling mit der Resete am Turban suchst, dann bist du bei mir gerade richtig.« Farukshad tat, als freue sie sich über das, was die Frau ihr sagte. Sie band ihr Pferd an den Türpfosten und trat in das Schloss ein. Die Zauberin Mechmirevza eilte ihr entgegen und ließ ihr wohlschmeckende Getränke auftragen. Doch die Prinzessin bedrängte sie und wollte schnell wissen, wo sie den schönen Jüngling finde. »Ich will es dir sagen, da du so ungeduldig bist«, erwiderte die Hexe. »Der Jüngling, den du suchst, ist Prinz Farukshad, der einzige Sohn des Königs von Ägypten.« Die Prinzessin sprang auf. »Fort, auf nach Ägypten«, schrie sie und tat, als wolle sie sogleich gehen. »Warte doch, warte. Der Weg ist weit und führt durch endlose Steppen und gefährliche Sümpfe. Böse Räuber werden dich überfallen und in den düsteren Wäldern werden nie gesehene Ungeheuer dich fressen.« »Was soll ich tun?« stammelte die Prinzessin. »Wer kann mir helfen?« »Ich. Ich allein«, rief die Hexe, »ich allein mit meinem Wunderpulver. Wenn ich dich damit bestreue, bist du sofort in Ägypten.« Farukshad tat so, als glaube sie alles. Sie bat die Zauberin, sie nur schnell mit dem Pulver zu bestreuen. Leise kichernd ging die Hexe in die Ecke des Zimmers und öffnete eine kleine verzierte Truhe und entnahm ihr ein kleines, schwarzes Seidensäckchen. Schnell schließ die Augen. Wenn du sie öffnest, wirst du ein Wunder sehen. Farugnas schloss die Augen, aber nicht ganz. Durch einen kleinen Spalt beobachtete sie, was die Hexe tat. Und als sie mit dem Säckchen näher trat, sprang die Prinzessin zu und entriss es ihr. Du Hexe, du, ich weiß, dass du die böse Zauberin Mechmerevza bist. Du hast den ägyptischen Prinzen und auch die anderen 100 Prinzen und Prinzessinnen in Hirsche verwandelt. Die Zauberin stieß einen fürchterlichen Schrei aus. Wütend stürzte sie sich auf Farugnas und wollte ihr das Säckchen entreißen. Sie riss so heftig daran, dass sich das Säckchen öffnete und etwas von dem bösen Zauberpulver ihr ins Gesicht flog. Schon war sie in einen Hirsch verwandelt, aber dieser Hirsch war anders als die anderen. Er hatte fleckiges Fell wie eine Hyäne und ein böses Wolfsgesicht. Mit schrecklichem Gekreisch stürzte er aus dem Schloss in den Wald hinein. Die vor dem Tor versammelten verzauberten Prinzen und Prinzessinnen gaben ihm erschrocken den Weg frei. Prinzessin Farugnas zögerte keinen Augenblick. Sie lief zu der Truhe, fand dort auch wirklich das weiße Säckchen, band es auf, stellte sich vor das Haus und bestreute mit dem Pulver der Reihe nach die Köpfe der Hirsche, die sich herandrängten. Das war ein Wunder, wie es noch keiner gesehen hatte. Die Hirsche verwandelten sich in schmucke Prinzen und schöne Prinzessinnen. Aus der Reihe der Prinzen trat der 100. hervor. Es war Farrukhshad, der Sohn des Königs von Ägypten. Er stellte sich neben die schönste Prinzessin und das war Farugnas, Tochter des Königs von Kaschmir. Der Prinz griff an seinen Turban und reichte die verwelkte Resede seiner Geliebten. Sie löste von ihrem Busen die welken Blumen und steckte sie dem Prinzen an den Turban. Und siehe da, die Resede und die Wiesenblumen blühten wieder auf, als wären sie soeben gepflückt worden und nicht vor 1001 und noch vielen, vielen Tagen. Unterdessen hatte jeder der 100 Prinzen seine Prinzessin gefunden. Sie bedankten sich von ganzem Herzen bei Farugnas und jedes Paar brach nach seinem Land auf. Doch auch Simurg, der treue Waffenträger, blieb nicht einsam. Gleich auf der Stelle dort bat er Gülnas, die gütige Schwester der Zauberin, die ihn errettet hatte, seine Frau zu werden. Zu zweit brachen sie nach Ägypten auf, um dem König die Nachricht von der Errettung des Prinzen Farugnas zu bringen. Prinzessin Farugnas und ihr Geliebter ritten eilig nach Kaschmir, um die verängstigten Eltern zu beruhigen. Nachdem sie sich alle gefreut und gewundert hatten, sprach der König zu Prinzessin Farugnas. Weißt du, meine Tochter, wem du deine Errettung und dein Glück zu danken hast? Deiner Amme Südlimene. Hätte sie dir nicht 1001 Tag Märchen erzählt, wärest du auch ahnungslos in das Schloss der Zauberin Mechmerevza eingekehrt und hättest das Los der anderen 100 Prinzen und Prinzessinnen teilen müssen. Eine kluge Frau ist deine Amme. Welch ein Glück, dass sie so viele Märchen kennt. Sie reichten genau für 1001 Tag.